Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Die Fachhochschulen in der Schweiz erhalten nicht noch mehr zusätzliche Mittel. 1,7 Milliarden Franken für die nächsten 4 Jahre müssen genügen. Die Stiftung Pro Helvetia will Jugendliche besser vor Gewalt in den Unterhaltungsmedien schützen und fordert landesweite Alterslimiten. Die amerikanische Außenministerin Rice ist auf Friedensmission im Nahen Osten, doch dort ist die Stimmung alles andere als friedlich. Und den Schweizer Banken geht es ausgezeichnet, trotz internationalen Verunsicherungen an den Finanzmärkten. Das ist das Fazit der Schweizer Bankiers am heutigen Bankentag. Im Tagesgespräch dazu der Bankenspezialist der Uni Zürich, Professor Hans Geiger. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Eva Gammeter.
Allen Krisen im internationalen Finanzsystem zum Trotz, den Banken in der Schweiz geht es blendend. Das laufende Jahr könnte sogar noch besser werden als das letzte, hieß es am Bankiertag in Zürich. Wirtschaftsredaktor Martin Stucki.
73 Milliarden Franken haben die Banken letztes Jahr verdient, ein Rekordergebnis und 6,5% mehr als im Vorjahr. Ob es sich tatsächlich noch steigern lässt, ist von der Entwicklung in den nächsten Monaten abhängig und damit vom Geschehen an den Börsen, die wegen der Hypothekenkrise in den USA in Turbulenzen geraten sind. Die Schweizerische Bankiervereinigung ist allerdings recht zuversichtlich. Dank einer robusten Verfassung der realen Wirtschaft und den immer noch sehr guten Gewinnaussichten der Unternehmen dürften sich die Aktienmärkte wieder beruhigen und eine weitere Zunahme der Bankengewinne sei deshalb nicht unwahrscheinlich. Rosig sind auch die Beschäftigungsaussichten auf dem Finanzplatz. In diesem Jahr werde der Personalbestand um 3% zunehmen, erklärt die Bankiervereinigung. Ende 2006 zählte die Bankenbranche rund 104.000 Vollzeitstellen.
Martin Stucki. Der Nationalrat hat für die Fachhochschulen die Kredite für die nächsten 4 Jahre bewilligt. Insgesamt gab er rund 1,7 Milliarden Franken frei. Er wies weitergehende Anträge vor allem aus Budgetgründen ab und folgte dem Ständerat. Die Bundesgelder an die Fachhochschulen werden damit um rund 8% erhöht. Für die Berufsbildung gab der Nationalrat 2,3 Milliarden frei, ebenfalls für die nächsten 4 Jahre. Der Bund unterstützt in den nächsten 4 Jahren den Bau wichtiger Sportanlagen mit 14 Millionen Franken. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat neue Beiträge an Neu- und Ausbauten bewilligt. Zu den Projekten gehören unter anderem das Eisstadion Bern, das Hallensportzentrum Schaffhausen und das Zentrum für Höhentraining in St. Moritz. Das Parlament möchte, dass die Schweiz mehr Soldaten für Friedenseinsätze im Ausland zur Verfügung stellt. Der Ständerat schloss sich einer Motion des Nationalrats an, die verlangt, dass die Schweizer Armee in den kommenden Jahren mindestens 500 Armeeangehörige bereitstellt, doppelt so viele wie bisher. Sie sollten bei friedenserhaltenden Aufgaben zum Einsatz kommen. Die Schweizerische Stiftung Pro Juventute will Jugendliche besser vor Gewalt in den Unterhaltungsmedien schützen. Eine nationale Stelle soll Computerspiele, Videos und Kinofilme prüfen und festlegen, ab welchem Alter sie diese freigibt. Dies fordert Pro Juventute in ihrer Petition «Stopp der heimlichen respektive unheimlichen Gewalt». Bisher sei in der Schweiz nicht einheitlich geregelt, wer die Altersgrenzen festlege. In 9 Kantonen existierten überhaupt keine entsprechenden Regelungen, kritisiert Pro Juventute. In der Stadt Zürich ist heute ein riesiges neues Bauprojekt der SBB in Angriff genommen worden. Die neue Linie Altstetten Hauptbahnhof Oerlikon. Kernstück des Projekts ist ein neuer unterirdischer Bahnhof, der 16 Meter unter den bisherigen Gleisen gebaut wird. Der neue Bahnhof soll Ende 2013 eröffnet werden. Die Kosten sind auf gut 1,8 Milliarden Franken veranschlagt. Die 4 Mitarbeiter des Flugüberwachungsunternehmens Skyguide, die im Zusammenhang mit dem Flugunfall von Überlingen verurteilt worden sind, verzichten auf eine Berufung. Skyguide gab bekannt, ein Weiterzug der Urteile stelle nur eine unnötige weitere Belastung für alle Betroffenen dar. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtet auf einen Weiterzug. Dass die Geschädigten das Urteil weiterziehen, gilt als unwahrscheinlich. Die Behörden der Schweiz und Österreichs haben keine Kenntnisse, dass die in Wien festgenommenen Islamisten Pläne hatten, Anschläge auf die Fußball-Euro 08 zu verüben. Die Ermittler hätten keine solche Hinweise. Eine österreichische Zeitung hatte berichtet, zwei Personen aus dem Islamistenkreis hätten via Internet solche Ideen ausgetauscht. Die Zeitung stützte sich auf einen amerikanischen Internet-Terror-Fahndungsdienst, auf den österreichischen Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und auf einen E-Mail-Verkehr zwischen dem Europäischen Fußballverband und Kanada. Der Brand zweier Reisecars im zürcherischen Ottelfingen von letzter Nacht ist möglicherweise auf Brandstiftung zurückzuführen. Die beiden Busse brannten völlig aus. In einem Schreiben an Medien bekennen sich Sympathisanten des inhaftierten Umweltaktivisten Marco Kamenisch zur Brandstiftung. Dieser verbüßt eine mehrjährige Strafe wegen Sprengstoffdelikten und Mordes an einem Grenzwächter im Puschlav. Er führt derzeit einen Hungerstreik durch. Die neuseeländische Regierung hat sich in der Energie- und der Klimapolitik ehrgeizige Ziele gesetzt. So will sie bis im Jahr 2025 den Energiebedarf zumindest 90% mit erneuerbarer Energie decken. Außerdem kündigte sie einen Handel mit sogenannten Emissionszertifikaten an. Das funktioniert so, dass Zertifikate bekommt, wer Gutes für das Klima tut, also wer zum Beispiel Bäume pflanzt, und bezahlen muss, wer das Klima belastet.
Soweit die Nachrichten und so geht's hier weiter im Rendezvous. Bildung und Forschung kriegen mehr Geld. Nicht so viel, wie die Linken gerne gehabt hätten, nicht so wenig, wie die SVP wollte, ein gut helvetischer Kompromiss halt. Dann, wenn's brutal wird, Pro Juventute nimmt Gewaltdarstellungen in den Medien unter die Lupe. Wenn's kein Strom und Benzin mehr gibt, der Alltag im Gazastreifen wird immer weniger lebbar. Wenn mit Dreckluft gehandelt werden kann, die Schweiz möchte auch am Emissionshandel der EU beteiligt sein. Wenn's brennt, die Feuerwehr. Im Kanton Solothurn soll sie künftig auch beim Herzstillstand anbrausen. Wenn man die Bundespräsidentin etwas fragen könnte, Jugendliche in Biasca über ihre Sorgen, Ängste und Wünsche. Und im Tagesgespräch Finanzplatz Schweiz. Einst der ganz große Player in der Welt, heute auf der Suche nach Rezepten, um wieder ganz, ganz vorne mitzumischen. Am Bankentag der Schweizer Bankiers diskutieren wir mit Professor Hans Geiger um 13 Uhr auf DRS 1. Wie viel mehr Geld soll der Bund für Wissenschaft und Forschung in den nächsten 4 Jahren ausgeben? Darüber wurde gestritten in den letzten Tagen. 8-10% mehr forderten SP und Grüne. Der SVP hätten 4,5% mehr Bildungsausgaben genügt. Nun hat sich der Nationalrat für einen Mittelweg entschieden. Es gibt gut 6% mehr. Olivia Ebinger, warum hat sich die Mitte durchgesetzt?
Ja, dieser klassische Kompromiss, das war auch in der Debatte heute Vormittag das am häufigsten gehörte Argument der Mitteparteien und von den Bundesräten Leuthard und Guschbin. Diese Vorlage, die sei derart fein austariert und mit Kantonen und Bildungsinstitutionen ausgehandelt, ändert nichts daran, sonst bricht das Ganze auseinander.
Nicht für alle Bereiche der Bildung wird gleich tief in die Bundeskasse gegriffen. Sehr stark profitiert etwa die Berufsbildung. Dann wurde auch für die Forschung ein rechter Batzen mehr beschlossen. Warum diese Unterschiede?
Ja, schauen wir Beispiele an, zum Beispiel die ETH, da wird nur um rund 4% aufgestockt, dies trotz mehr Forschung und höheren Studentenzahlen. Doch von der ETH, da verlangt das Parlament, dass sie ihre Forschung noch stärker als heute mit Drittmitteln finanziert, das heißt Geld von internationalen Fonds oder auch von Firmen. Anders bei der Berufsbildung, hier gibt's 9% mehr Geld, aber hier ist das Problem, dass der Bund eigentlich einen Viertel aller Kosten zahlen müsste. Dies tut er aber nicht. Deshalb wird dieser Berufsbildungsbetrag überdurchschnittlich erhöht. Allerdings, auch nach dieser Erhöhung zahlt der Bund seinen Pflichtanteil noch nicht. Trotzdem haben CVP, FDP und SVP einen Antrag der Linken abgelehnt, noch mehr Geld zu investieren. Und dasselbe Muster auch bei den Fachhochschulen. Auch hier erfüllt der Bund seine Pflicht nicht. Auch hier wurde der Antrag der Linken um zusätzliches Geld abgelehnt.
Nun betonten die beiden Mitteparteien FDP und CVP in diesem Wahlkampf, sie seien die Bildungsparteien. Trotzdem lehnen sie eine Aufstockung dieser Gelder ab. Warum?
Ja, aus den Worten von CVP und FDP wurde klar, man hat das Gefühl, diese Bildungsinstitutionen könnten durchaus den Gürtel noch etwas enger schnallen. Man könnte bei den Kosten pro Student oder bei der Organisation noch sparen. Denn wenn man zu großzügig sei, so FDP und CVP, würden sich die Institutionen nicht mehr darum bemühen, effizient zu sein und wirklich zu sparen. Allerdings, die Sparanträge der SVP, die wurden von der Mitte dann ebenso wenig unterstützt wie die Ausbauanträge der Linken.
Das war Olivia Ebinger aus dem Bundeshaus. Mehr zum Thema Bildungspolitik gibt's in unserem Dossier auf deres.ch. Darstellungen von Gewaltszenen in Filmen, Videos oder auch Computerspielen, davor will Pro Juventute Kinder und Jugendliche besser schützen. Die Altersfreigabe soll national einheitlich geregelt werden. Dazu soll eine nationale Zertifizierungsstelle eingerichtet werden. Oliver Washington berichtet.
Heute existieren in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedliche Regelungen. Es kann sein, dass im Kanton Zürich ein Film bereits für Jugendliche ab 14 Jahren freigegeben ist, während im Nachbarkanton Aargau beispielsweise die Jugendlichen erst mit 16 den gleichen Film anschauen dürfen, weil der Film eben Gewaltszenen zeigt. Diese unterschiedlichen Regelungen sollen verschwinden, das fordert Pro Juventute. Dazu Michael Maruk.
Wir möchten für den Kinder- und Jugendmedienschutz in der Schweiz eine national einheitliche Regelung und eine Regelung, die verbindlich ist und nicht nur auf freiwilligen Verpflichtungen der Anbieter beruht.
Dabei geht es nicht nur um Kinofilme, sondern um alle Arten der Mediennutzung. Umso wichtiger sei eine Schweizer Koordination.
Wenn man in die Entwicklung der neuen Medien hineinsieht, Entwicklung im Internetbereich, im Bereich der Mobiltelefonie, dann kann ich mir vorstellen, dass in diesen komplexen Fragen kleinere Kantone nicht das nötige Wissen sich erarbeiten können.
Pro Juventute stellt sich vor, dass in Zukunft eine nationale Zertifizierungsstelle alle Medienprodukte auf ihre Jugendtauglichkeit prüft, in enger Zusammenarbeit mit den Branchen. Pro Juventute steht mit dieser Forderung nicht alleine da. Bereits vor einigen Monaten lancierten die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land die Idee einer nationalen Koordination in der Konferenz der Justizdirektoren. Dabei sollen alle Kantone die Jugendgrenze für gewalttätige Medienprodukte auf 16 Jahre ansetzen, je nach Brutalität aber nach oben korrigieren können. Bei den Fachleuten stoßen die Vorschläge von Pro Juventute auf positive Reaktionen. Die heute geltenden unterschiedlichen Regelungen hätten zu einer Desorientierung geführt unter den Eltern, der Lehrerschaft und der Jugendlichen, sagt Thomas Smerz. Er ist Professor für Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Deshalb sei die Forderung von Pro Juventute ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich glaube, es braucht weitere Maßnahmen im Bereich des Jugendschutzes, der Elternbildung, der Elternförderung. Es braucht Maßnahmen im Bereich der schulischen Medienbildung. Aber ich glaube, es ist ein Mosaikstein in diesem ganzen Maßnahmenpaket, das von Bedeutung ist.
Positiv auf die Forderung nach einer nationalen Regelung reagiert auch der Branchenverband Kino- und Filmverleih. Dieser fordert dies schon seit 2 Jahren, heißt es auf Anfrage von Radio DRS. Skeptisch zeigt man sich hingegen beim Verband der Computerspiele. Dort befürchtet man zusätzliche Kosten durch eine neue Zertifizierungsstelle.
Dass Israel den Gazastreifen zum feindlichen Gebiet erklärt hat und die Absicht hat, die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Strom und Benzin zu unterbrechen, hat den UNO-Generalsekretär auf den Plan gerufen. Das verstoße gegen das Völkerrecht, meint Ban Ki-moon. Irene Meyer, ist diese Kritik in Israel angekommen?
Bis jetzt hat die Kritik von Ban Ki-moon keine Wirkung, jedenfalls keine öffentliche in Israel. Außenministerin Livni hat erklärt, die Regierung habe die Sanktionen mit israelischen Juristen abgeklärt und nach deren Definition verstießen diese Sanktionen nicht gegen das internationale Recht, also eine israelische Auslegung des internationalen Rechts. Unterstützung hat die israelische Regierung von der amerikanischen Außenministerin Rice bekommen. Gestern hat sie einen Journalist gefragt, ob diese Sanktionen mit den Menschenrechten vereinbar sei, und US-Außenministerin Rice ist demonstrativ auf diese Frage gar nicht eingegangen.
Jetzt hat ja Israel gestern betont, die Zivilbevölkerung werde verschont. Weiß man heute etwas mehr über die Maßnahme, wie sie angewendet werden soll?
Also es ist die Rede davon, dass der Gazastreifen abgeschnitten werden soll von der Strom- und Benzinversorgung oder die Versorgung ganz massiv reduziert wird. Israelische Zeitungen schreiben, es werde nur noch der Betrieb der Generatoren vom Spital in Gaza-Stadt garantiert. Heute heißt es nun in Jerusalem, die Sanktionen würden jetzt detailliert formuliert. Also welchen Umfang sie schließlich annehmen, weiß man im Moment nicht. Sicher ist aber, dass eine massive Reduzierung der Strom- und Benzinversorgung die ganze Bevölkerung trifft und auch natürlich die palästinensische Wirtschaft. Seit langem bezeugen Hilfswerke und UNO-Vertreter, dass die Lebensbedingungen in Gaza unhaltbar sind. Man muss sich vorstellen, dieser Küstenstreifen ist nicht nur übervölkert, sehr dicht besiedelt und verarmt, er ist auch voller Abfall und Schmutz, und wenn es nun keinen Strom mehr gibt oder auch weniger Wasser, steigt auch das Risiko der Krankheiten.
Und vor diesem Hintergrund ist jetzt zurzeit die amerikanische Außenministerin Rice dabei, eine neue Nahost-Friedenskonferenz für November zu planen. Ist das realistisch in diesem Klima?
Wenig realistisch, würde ich sagen. Diese geplante Konferenz hatte schon vorher gar keine Konturen. Sie droht zu einem reinen Fototermin zu werden. Substanziell ist gar nichts erreicht. Der israelische Premier Olmert ist nur zu einer unverbindlichen Erklärung bereit, während Palästinenser Präsident Abbas eine Grundsatzvereinbarung für den künftigen Staat will. Abbas ist jetzt unter enormem Druck, auch von arabischer Seite, nicht an dieser Konferenz teilzunehmen. Und viele Palästinenser beschuldigen ihn, er arbeite mit dem Feind, mit Israel zusammen. Und dieser Vorwurf wird jetzt natürlich noch lauter, wenn 1,5 Millionen Palästinenser, deren Präsident Abbas auch ist, kollektiv bestraft werden im Gazastreifen.
Das war die DRS-Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Billiger und vor allem flexibler Treibhausgase einsparen. Der sogenannte Emissionshandel soll dies ermöglichen. Ein solcher Handel mit Verschmutzungsrechten existiert in der EU bereits und überzeugt immer mehr Unternehmer, auch in der Schweiz. Doch ob die Schweiz an diesem europäischen Markt für Treibhausgase überhaupt mittun kann, ist zurzeit fraglich. Priscilla Imboden.
In der EU haben Treibhausgase für die Großunternehmen einen Preis. Die EU-Mitgliedsländer haben der Industrie Rechte für fixe Mengen CO2 zugeteilt, die sie in die Luft abgeben dürfen. Braucht eine Firma mehr davon, weil sie mehr Treibhausgase ausstößt, muss sie entsprechende Rechte zukaufen. Wirtschaftet sie hingegen effizienter, kann sie die Rechte verkaufen. Dieses System läuft in der EU schon seit fast 3 Jahren und ist ein zentraler Teil der EU-Klimapolitik. Anfangs wehrte sich die Industrie dagegen, heute hat sie den Emissionshandel akzeptiert. So der Schweizer Zementkonzern Holcim. Seine Tochterfirmen in verschiedenen Ländern Europas sind im Emissionshandelssystem eingebunden. Die Zementherstellung gibt besonders viel CO2 an die Luft ab, weil sie hohe Temperaturen benötigt. Der Zementkonzern Holcim gilt aber als Musterbeispiel im Klimaschutz. Er hat den CO2-Ausstoß pro Tonne Zement gegenüber 1990 um 16% gesenkt. Bis 2010 sollen es gar 20% sein. Dabei lohne sich der Emissionshandel, erklärt Holcim-Sprecher Peter Giesel.
Auf alle Fälle können wir die gleiche CO2-Reduktion mit dem Emissionshandelssystem günstiger erreichen als ohne dieses System, weil eben ein interner Ausgleich möglich ist.
Mit internem Ausgleich meint er, wenn ein Werk mehr CO2-Emissionsrechte zugesprochen erhält, als es benötigt, kann Holcim diese Rechte für ein Werk in einem anderen Land verwenden, das mehr Kohlendioxid ausstößt, als es gemäß Emissionsrechten dürfte. Diese Flexibilität ist für viele Firmen wichtig. Deshalb plädiert der Zementkonzern für die Anbindung der Schweiz an das Emissionshandelssystem der EU. Auch weitere Großfirmen fordern dies. Doch damit rennt die Wirtschaft beim Bundesamt für Umwelt BAFU offene Türen ein. Das Bundesamt strebe eine Verknüpfung mit dem EU-Emissionshandelssystem an, sagt Ivan Kekais von der Sektion Klima des BAFU.
Wir waren auch schon verschiedentlich in Brüssel bei der EU-Kommission, um informelle technische Gespräche zu führen über die Machbarkeit einer Verknüpfung.
Als nächster Schritt müsste der Bundesrat ein Verhandlungsmandat beschließen. Dort liegt der Haken an der Sache. Ivan Kekais erklärt:
Für die Verknüpfung mit dem EU-Emissionshandelssystem braucht es einen Staatsvertrag mit der EU. Von dem her ist es schwierig zu sagen, wann die Verknüpfung tatsächlich realisiert werden kann. Aber wir sind sicherlich bestrebt, diese Verknüpfung so schnell wie möglich zu realisieren.
So schnell wie möglich, was das genau heißt, hängt von einem ganz anderen Thema ab. Stichwort Steuerstreit. Seit letztem Winter haben sich die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel deutlich abgekühlt. Die EU kritisiert die Steuervorteile, die etwa Holdingfirmen in der Schweiz genießen. Dieser Konflikt wirft seinen langen Schatten auf sämtliche gemeinsamen Dossiers der Schweiz und der EU. Um nicht in einen unliebsamen Tauschhandel zu geraten, möchte es der Bund zurzeit möglichst vermeiden, Wünsche in Brüssel anzumelden. Bis es also in der heiklen Frage der Steuern vorwärts geht, bleibt der Anschluss ans EU-Emissionshandelssystem wohl auf der Wartebank.
Bei einem Herzinfarkt entscheiden Minuten über Leben und Tod. Vielerorts, vor allem außerhalb der städtischen Zentren, sind die Rettungsdienste zu langsam, um die Patienten retten zu können. Der Kanton Solothurn will deshalb in Zukunft, als erster Kanton der Schweiz, im ganzen Kantonsgebiet die Feuerwehr für Herznotfälle einsetzen. Ein entsprechendes Pilotprojekt in der Region Olten läuft seit 6 Jahren mit Erfolg. Trotzdem, bei vielen Feuerwehrleuten stößt die Idee auf Skepsis. Aus Solothurn, Moris Velati.
Jährlich sterben in der Schweiz etwa 8.000 bis 10.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Viele davon zu Hause oder am Arbeitsplatz, irgendwo mitten im Leben. Tödlich ist oft das Kammerflimmern, das wilde, unkontrollierte Pumpen des Herzens. Retten kann man die Patienten nur mit einem Defibrillator, mit einem Stromstoß. Dazu Hugo Sahner, Kardiologe am Inselspital Bern.
Dieser Stromstoß muss innerhalb 6 bis 8 Minuten erfolgen, sonst hat der Patient praktisch keine Überlebenschance. Unsere Rettungsdienste brauchen in der Regel auch bei kurzen Anfahrtswegen 11 bis 15 Minuten, bis sie beim Patienten sind. Da hat der Betroffene keine Überlebenschance.
Aus diesem Grund kommen in der Region Olten die Feuerwehrleute zum Einsatz. Die freiwillige Feuerwehr im Dorf, sie sei schneller beim Patienten, in 6 Minuten durchschnittlich. 15 Menschenleben habe man so in den letzten Jahren gerettet, sagt Hugo Sahner. Für ihn ist klar, das Feuerwehrmodell ist die beste Lösung.
Wir könnten in der Schweiz nahezu problemlos einige hundert Menschen retten mit diesem System. Und von daher hoffen wir natürlich jetzt, dass durch die Präsentation der Erfolge unserer Feuerwehr in der Region Olten das Ganze sich dann auch über die Schweiz ausbreitet.
Bisher kennt erst der Kanton Tessin ein flächendeckendes Herznotfallsystem. Hier sind Polizisten als Ersthelfer ausgebildet. Ansonsten gibt es lediglich Projekte in einzelnen Gemeinden. Das Solothurner Gesundheitsamt möchte alle Feuerwehren im Kanton animieren, eine Herznotfallgruppe zu gründen. Das Gesundheitsamt kommt für die Kosten des Defibrillators auf und bezahlt die erste Ausbildung. Die Bedienung des Gerätes, das wird betont, sei ziemlich einfach. Doch die Skepsis scheint selbst im Kanton Solothurn groß. Das zeigte sich gestern an einer Informationsveranstaltung. Dieser Feuerwehrmann aus Deitingen zum Beispiel fragt sich, wer denn für die Einsatzkosten aufkomme.
Das ist einfach quasi eine neue Baustelle, die zusätzlich kommt, die wir irgendwie müssen finanzieren können. Es ist nicht so, dass wir mehr Geld bekommen von der Gemeinde. Wir müssen einfach mit dem, was wir haben, etwas mehr finanzieren.
Eine weitere Sorge: Den Feuerwehren fehle es schon heute an Personal, gerade auch tagsüber. Die Belastung der Milizorganisation werde immer grösser. Die Erfahrung beweise das Gegenteil, wehrt sich der Solothurner Kantonsarzt Hans Binz. Der Pilotversuch in den Gemeinden rund um Olten zeige, dass die Feuerwehren die wenigen Herznotfälle gut verkraften können. Für ihn ist die Argumentation der Kritiker widersprüchlich.
Es ist doch für mich immer unverständlich, dass die Feuerwehr aufgeboten wird, um eine kleine Katze vom Baum runterzuholen. Ich sehe nicht ein, warum dann der Besitzer der Katze mit einem Herzinfarkt unter dem Baum liegen gelassen werden soll.
Die Solothurner Gemeinden können nun bis Ende September entscheiden, ob ihre Feuerwehr für Herznotfälle zuständig wird. Machen die Gemeinden mit, so könnte vielleicht schon bald eine der häufigsten Todesursachen in der Schweiz ein wenig von ihrem Schrecken verlieren.
Die Politik im Bundeshaus sei zu weit weg von den Leuten. Diesen Vorwurf will Bundespräsidentin Micheline Calmiret nicht gelten lassen. Darum geht sie in ihrem Präsidialjahr hin zu den Leuten in jeweils mittelgroße Orte am Rand von Agglomerationen. Gestern Abend brachte sie die Mehrzweckhalle in Biasca im Tessin fast zum Bersten. Von der Alternativmedizin über den freien Personenverkehr bis hin zur Entwicklungshilfe kam die ganze Breite politischer Themen zur Sprache. Nicht zu Wort meldeten sich aber Jugendliche. Genau solche hat Tessin-Korrespondent Alexander Grass befragt. Worüber würden 14-Jährige mit einer Bundespräsidentin sprechen wollen?
Es ist 5 Uhr abends. In der Scuola Media in Biasca wird es langsam ruhig. Irgendwo heult noch ein Staubsauger. Nur noch in der Bibliothek sind 6 Schülerinnen und Schüler, die zusammensitzen mit dem Berichterstatter und dem Schuldirektor.
Pasquale, Quarta.
Alessandro.
Pasquale, Alessandro, Patrizia, Julia, Elia, Daphne, alle sind sie 14 Jahre alt und überlegen, wohin sie, die Bundespräsidentin Micheline Calmire, führen würden in Biasca. Sie würde die Bundesrätin in die Schule führen, sagt Patrizia, und ihr zeigen, wie viel Zusammenhalt sie da hätten. Zwei Schulhäuser zählt Französischlehrer und Schuldirektor Franco Lazzarotto auf, 280 Schüler, 53% Ausländeranteil, Schüler aus 20 Ländern und mit 7 Religionen. Und die Geschichten, die die Schüler in die Schule brächten, seien nicht immer schön. Da ein arbeitsloser Vater, dort jemand, der aus einem Kriegsgebiet kommt. Ein Schüler erklärt, man verstehe eben nicht, was in jemandem vorgehe, der 13 Jahre Krieg erlebt habe in 14 Jahren Lebensdauer. Friede sei in der Schweiz eine Sache, von der man gar nicht merke, dass sie da ist. Alle Schüler in der Runde leben in Biasca. Sie sprechen über sich und ihre Lehrer, über Dinge, die sie ihren Eltern nie sagen würden. Am Samstagabend läute immer wieder sein Handy, sagt Lehrer Lazzarotto. Schüler riefen an, die vor einer verschlossenen Haustür ständen, wegen einer Prügelei, wegen zu viel Alkohol, weil sie nicht weiter wüssten. Am Abend mit der Bundespräsidentin gestern in Biasca hat kein einziger Schüler das Wort ergriffen. Was Sie einer Bundespräsidentin sagen würden? Als Sie in der Schule über Klimawandel sprachen, hätten das fast alle als Witz empfunden, sagt ein Mädchen. Noch seien die Schäden nicht spürbar, aber handeln müsse man jetzt. Im Juni 2008 sind die Schüler am Ende ihrer Schulpflicht angelangt. Sie werden gute Noten brauchen, um unterzukommen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist besonders hoch im Tessin und auch hier in Biasca. Fußballer wolle er nicht gerade werden, sagt einer, aber einen festen Arbeitsplatz, davon träume er. Glück und Erfüllung finden will dieses Mädchen, sich willkommen fühlen in der Welt der Erwachsenen. Vielleicht auch Kinder haben. Die Liebe sei alles, sagt ein Bub. Wer Liebe gefunden habe, der werde auch Arbeit bekommen. Was nützt dir das, wenn du Krebs hast? Fragt einer zurück. Ohne Gesundheit sind Liebe und Milliardenvermögen nichts. Also ist Gesundheit das Wichtigste. Was sie anders machen würde, wenn sie erwachsen sei, früher und mehr mit den Kindern reden, sagt Daphne. Aber an der Schule würde er nichts ändern, sagt Pasquale. Die sei praktisch perfekt, so wie sie ist. Lehrer Lazzarotto ist stolz auf seine Jungen. Von dieser Jugend, sagt er, wird zu wenig gesprochen. Ein Baum, der umfällt, sagt er, macht eben mehr Krach als ein ganzer Wald, der wächst.
Alexander Grass aus Biasca.